etwas, das wir beim Filmmagazin sehr häufig mal empfunden haben, weil wir haben ja jetzt schon so viele Folgen aufgenommen und haben schon sehr, sehr viele Filme dazu angeguckt. Und manchmal, da gefallen uns die Filme auch einfach nicht. Und was uns dann so durch den Kopf geht, das ist auch manchmal einfach so eine... Ich weiß nicht, vielleicht ist es Hass. Es ist Hass.
Ja, es ist Hass.
Es ist, man kann es als Hass nennen. Ist manchmal mögen wir Filme einfach nicht. Und deswegen haben wir es uns jetzt herzlich willkommen zum Filmmagazin, zur neuesten Folge. Deswegen haben wir uns für diesen Monat das Thema Hass ausgesucht.
Wir hassen Filme, ist quasi die Fortsetzung unserer Wir lieben Filme-Folge aus letztem Sommer. Hier sind Martin Dietrich, hallo Martin.
Und Lukas Görlach, hallo Lukas.
Hallo. Und wir sind nicht allein heute mal, sondern wir haben zwei Gäste im Studio. Das ist einmal die Antje Wonneberger, hallo.
Hallo.
Und eine Person, die niemand kennt von unseren Zuhörern. Anne Feuerhack ist bei uns mal wieder. Hallo.
Hallo.
Sehr schön, dass ihr zu uns gestoßen seid, um mit uns über Filme zu reden, die wir hassen oder nicht so richtig mögen oder was wir an Filmen hassen. Wir haben uns auch noch zwei separate Interviewpartner und Partnerinnen eingeladen, die wir dann so ab und zu mal einspielen. Also die haben wir im Vorfeld aufgezeichnet. Kurze Interviews. Sagen wir, wer das ist? Nö, oder?
Soll das eine Überraschung werden?
Das soll eine Überraschung werden. Das sind zwei Leute, die man aus Funk und Fernsehen kennt.
Die sich auf jeden Fall auch sehr gut mit Filmen auskennen.
Das kann man wohl so festhalten, ja. Vielleicht fangen wir einfach, um dem Thema ein bisschen näher zu kommen, mit der Frage an, was ist euer Film, den ihr am meisten hasst, Antje?
Oh Gott. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet, tatsächlich. Was, ein Film, den ich am meisten hasse?
Total schwierig, weil man reflektiert das, glaube ich, normalerweise nicht.
Ja, also es gibt Dinge, die ich an Filmen hasse, aber dass ich jetzt so einen Film habe, den ich wirklich so für den Tod nicht ausstehen kann, kann ich ehrlich nicht sagen. Ich weiß, dass ich für gewöhnlich Filme mit, es fällt mir sein Name nicht ein, der Mission Impossible Typ.
Tom Cruise
nicht ausstehen kann.
Warum nicht?
Weil ich Tom Cruise nicht ausstehen kann. Tatsächlich.
Okay.
So.
Ja.
Da kann ich nur mit einstimmen. Ich glaube, ich habe das auch in ein paar Folgen. In irgendwelchen Filmmagazin-Folgen hatten wir das Thema, glaube ich. Und da habe ich das auch genauso gesagt, weil ich Tom Cruise wohl bei uns sympathisch finde. Dass ich das irgendwie in den Filmen nicht so richtig abschalten kann. Aber also so einen direkten Hassfilm habe ich auch nicht. So ein bisschen gibt es bestimmte Genres, die ich, wo ich einfach nicht so ran kann. Naja, alles, was so ein bisschen unter so Action-Film läuft, ist nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, irgendwann hatten wir John Wick mal in irgendeiner Folge drin und ihr fandet das alles so super geil und ich saß da und dachte so,
aber der ist doch gut.
Ja, wirklich.
Ich fand den trotzdem nicht so gut. Es hat mich emotional jetzt zumindest nicht so mit.
Als der Hund gestorben ist.
Wollte ich auch gerade sagen, der arme Hund.
Das fand ich blöd, aber deswegen fand ich den Film nicht gut.
So Genre, so Schenkelklopferkomödien. Am besten schlimm, so deutsche Schenkelklopferkomödien finde ich auch ganz furchtbar. Also, auch wenn mich jetzt bestimmt viele Fans steinigen werden, aber so Matthias Schweighöfer und Till Schweiger Filme finde ich zum Großteil echt zum Kotzen.
Na, die sind halt auch alle so Schema F, ne?
Ja, es ist auch immer dasselbe.
Sehr erwartbar.
So, das ist auch echt was, da habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis reinzugehen, weil ich weiß, die sind sowieso grottig.
Ja, aber es ist ganz lustig, weil man die Filme guckt man sich ja schon gar nicht mehr an, ne?
Nee.
Aber man hat schon so ein Vorurteil darüber.
Ja, du guckst dir den Trailer an und denkst, Handlung erfasst, danke.
Ja, ja. Manchmal sind aber die Vorurteile in dem Fall dann auch berechtigt, würde ich sagen.
Ja, was ich auch noch meistens furchtbar finde, sind so diese Weltuntergangsfilme. Ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert. Ich komme aus so einer Familie, wo immer der Fernseher läuft, konstant. Und dann so RTL 2 und dann kommt irgendwie wegen irgendwas geht Amerika unter. Also der Rest der Welt existiert ja dann immer. Der ist so Twister oder sowas, keine Ahnung.
Independence Day.
Ja, und dann gab's noch irgendwie so einen Film, wo so eine Hitzewelle kommt und alle sich, keine Ahnung, totschwitzen. Also, ich weiß nicht mehr genau. Sowas.
Sommer 2019.
Genau.
Okay.
Ja.
Martin, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du einen Film, den du besonders hast?
Bei mir ist es häufig verbunden mit Enttäuschung, weil ich hohe Erwartungen habe an einen Film und der dann das einfach nicht erfüllt und ich dann so schon einen gewissen Hass aufbaue. Da ist jetzt das, ein großes Beispiel wäre Prometheus, weil ich sehr großer Alien-Fan bin also die von Ridley Scott und James Cameron, also die ersten beiden Teile, Alien und Aliens. Und dann Prometheus 2012 kam als Vorgeschichte von Alien, vom Originalregisseur Ridley Scott von Alien. Und ich da, und der Trailer auch wirklich super aussah. Und der Film an sich auch so rein optisch echt ein Genuss ist und viele tolle Ideen hat. Aber der Film so seine eigentlich vielversprechende Idee, dass was wäre, oder dass die Menschen auf die Suche nach ihrem Erschaffer gehen und dann feststellen, dass der Erschaffer ein Alien ist, der sie irgendwann mal kreiert hat, und was das so bedeutet und was das für philosophische Fragen aufwirft, und dass das der Film einfach null erklärt oder noch ganz dumm erklärt und diese eigentlich interessante Ausgangslage so überhaupt gar nicht ausfüllt und gar kein Interesse daran hat, da irgendwas draus zu machen, und es so 5, 6 Stellen im Film gibt, wo man sich einfach nur so einen Kopf fässt und der auch dann seine ganze Horroratmosphäre eigentlich dadurch zerstört. Und da war ich so enttäuscht nach dem Kinogang, dass ich da wirklich zeitweise den gehasst habe. Ich muss auch sagen, hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren, ich bin ein bisschen sanfter geworden. deswegen, ich finde es mittlerweile, finde ich schlechte Filme oder enttäuschende Filme, wo ich hohe Erwartungen habe, auch sehr interessant, warum die gescheitert sind. Deswegen bin ich heute, auch wenn ich mir heute Prometheus angucke, empfinde ich da keinen Hass dafür, sondern mehr so, interessant, warum haben die das so gemacht?
Ist das diese wissenschaftlich abgebrühte Distanz?
So ein bisschen kann man sagen, ja.
Du fühlst einfach nichts mehr.
Das finde ich alles nur. Das kann auch sein, dass ich einfach auch so zynisch geworden bin, dass ich irgendwann den Status erreicht habe, ach, mir ist alles egal.
Ich analysiere einfach nur.
Ja. Deswegen, ich hatte auch letztes halt Once Upon a Time in Hollywood gesehen, den neuesten von Tarantino. Und den finde ich halt auch nicht besonders gut. Und früher hätte ich den wahrscheinlich vielleicht sogar gehasst, weil ich da wirklich enttäuscht eigentlich davon bin, von diesem Film, weil er mir auch sich zu wenig traut. Aber ich finde es auch interessant, warum der scheitert und dass Tarantino irgendwie meiner Meinung nach keine Lust hat, irgendwas Interessantes zu sagen, sondern einfach nur episodisch Charaktere irgendwo hintreibt, ohne was zu sagen.
Da würde ich gerne auch drauf zurückkommen, weil Tarantino ist bei mir auch gerade ein Punkt, der mich also aktuell gerade wieder sehr antriggert. Ja. Wahrscheinlich, weil jetzt der 9. Film rausgekommen ist, aber auch, weil in der New York Times im Februar ein Artikel oder ein Interview mit Uma Thurman rauskam und ich mich immer gefragt habe, warum die so lange irgendwie so im Untergrund verschwunden ist. Und die Gründe waren nicht so schön zu lesen.
Ja, da gab es ja dann, also was vor MeToo schon moniert wurde häufig über Tarantino, ist ja wirklich, dass er, wie er mit Frauen in seinen Filmen umgeht, fragwürdig ist. Weil es sind zwar Tarantino-Filme so, dass eigentlich, egal welches Geschlecht oder Hautfarbe, es Menschen gibt, die gefoltert werden oder irgendwie gewaltvoll irgendwie oder gewaltvoller Erlebnisse haben, aber schon auffällig ist, dass Frauen vor allen Dingen häufig in Situationen kommen, in denen sie irgendwie sexualisierte Gewalt erleben, und das dann ja besonders bei Uma Thurman dann klar wurde, und dann auch später bei Inglourious Basterds gibt es den Fall, dass eine Frau erwürgt wird, bei Hateful Eight, das ist ja ein ganz großer Punkt, dass es da eigentlich die Gewalt, die gegen die Hauptdarstellerin gezeigt wird, ja eigentlich nur für Comedy-Zwecke eingesetzt wird, und jetzt auch bei Once Upon a Time in Hollywood tatsächlich ist auch wieder Szenen gibt, wo dann zwar auch Männer gefoltert werden, aber auch Frauen wieder, und dass es sehr zelebriert wird. Und da ist das ein Punkt, wenn man da sehr kritisch sieht und da eigentlich das einen schon seit Jahren irgendwie nervt, dann kann ich mir schon sehr vorstellen, dass man gegen Tarantino auch da so eine Aversion gebildet hat.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht sprechen wir über all das, was uns übergreifend an Filmen stört, also weniger auf einzelne Filme bezogen. Vielleicht sprechen wir darüber später noch. Ich hätte noch mal eine andere Frage. Gibt es Filme bei euch, die jeder andere geliebt hat, aber die ihr gehasst habt? Wo ihr meinetwegen irgendwie mit Freunden im Kino wart und danach gesagt habt, was war denn das für ein Scheißfilm, alle anderen so blöd? Fällt euch was ein?
Was, dass ich den scheiße fand und alle anderen fanden den aber gut. Mega gut?
Ja.
Die Hobbit-Trilogie.
Fanden
viele
den fanden viele gut?
Den fanden viele um mich rum gut.
Okay.
Unterhaltsam und so. Und ich saß da und dachte so, das ist ganz, ganz schlimm. Also maskenbildnerisch ganz, ganz schlimm.
Kann ich dir nachfühlen.
Und vor allem, wenn man, also ich meine, das sind wahrscheinlich alles Leute gewesen, die den Hobbit auch nicht gelesen haben oder so. Ich habe das immer als Hörspiel zum Einschlafen gehört. Also ich konnte das gefühlt irgendwie auswendig, was im Hobbit passiert, und ich fand halt die schönsten Szenen, die kamen gar nicht drin vor, also die für mich schönsten Szenen, und dafür wurden dann so Nichtigkeiten ausgebaut und aufgeblasen, mit Action, also schon alleine daraus eine Trilogie zu machen, fand ich absurd. Und ich dachte mir so, nee, einfach nee.
Ich glaube, bei Hobbit gab es da ja auch so hinter den Kulissen während des Drehs so ganz viel Hickhacks. Es gab ja einen Regisseurwechsel und es sollten auch erst 2 Filme, glaube ich, sein. Es wurde dann während den Dreh irgendwann entschieden, ach, sind jetzt doch 3. Okay.
Es gab auch bezüglich der Zwerge kein richtiges Character Design. Also es war überhaupt nicht klar, wie die Zwerge überhaupt aussehen sollen. Deswegen ist das dann auch so ein merkwürdiges Mischmasch geworden, dass halt so diese Hauptcharaktere, also Thorin Eichenschild und so, sehr naturalistisch rüberkamen und so heldenhaft und alle anderen wirkten aber irgendwie so karikaturartig
mit lustigen Zöpfen
und schlecht gemachten Klatzen. Und
also keinen Charakter entworfen, sondern eigentlich nur so eine Figur.
Die müssen irgendwie ausgestattet werden, die müssen irgendwas kriegen. Was und warum und was für ein Hintergrund oder was das rüberbringen soll, keine Ahnung, aber gib den Zwergen mal irgendwas.
Klebt denen mal was ran, bitte.
Ja, genau. Ja.
Also mir fällt ein Film ein, und zwar ist das Titanic, den fanden immer alle super. Und fand ich so furchtbar. Und ich glaube, das geht einfach nur darauf zurück. Also kann man Titanic jetzt noch spoilern?
Ich glaube nicht.
Oder der ist so alt dafür. Leonardo DiCaprio stirbt. Oh, das, also ich fand diese Liebesgeschichte eh schon so schmachtig, dass ich es kaum ertragen konnte. Ja. Und dieses, wie er stirbt, auf dieses, oh, ich passe nicht mehr auf die Tür und ich muss jetzt leider dramatisch erfrieren. Ich fand das so schlimm und das hat irgendwie, und eigentlich ist es ja so historisches Kostümdrama und so, mit aufwendigen Kostümen kriegt man mich ja eigentlich immer, dann sehe ich den Rest halt auch nicht mehr. Aber ich fand das so furchtbar, dass ich den ganzen Film irgendwie doof finde, bis heute noch. Titanic kann ich nicht gucken.
Kann ich unterschreiben, geht mir auch so. Na, vor allem, weil das auf den Tod oder das Überleben von ihr und den Tod von ihnen halt so reduziert wird, ne? Obwohl da ja, weiß ich nicht, wie viele tausende Menschen sterben, aber es ist völlig egal.
Diese eine Liebesgeschichte.
Die beiden, die sind wichtig, weil die repräsentieren so die Klassenunterschiede.
Ja, das ist gerade so ein Katastrophenfilm, da wird sich ja dann immer sehr schnell auf 1-2 Personen fokussiert, damit man da stellvertretend sollen die ja bestimmt dafür eigentlich sein.
Ja. Für die. Ja. Ich habe mich da nicht so angesprochen gefühlt, zumindest.
Da bin ich erstmal dran, ne?
Ja.
Das wäre jetzt auch eine Filmreihe, die ist eigentlich auch, gibt es starke eine Gruppe, die ist dafür und dagegen, wäre die Twilight-Reihe. Die hat ja schon, wo die rausgekommen ist, weiß ich noch, dass es da halt dann schon in Personengruppe gab. Vor allen Dingen junge Frauen, so gefühlt, die das gut fanden. Und ich das zumindest bei mir auch erlebt habe, dass da auch meine Mutter und meine Schwester da sehr gerne hingegangen sind. Und ich mir die dann auch irgendwann mal angeschaut habe und auch die absolut furchtbar fand. Und ich dann das aber auch nicht so richtig denen erklären konnte, warum ich das nicht so gut fand. Aber das war auch einfach dann irgendwie, dass dann das so einen Nerv getroffen hat. Deswegen kann ich das mittlerweile auch verstehen. Das ist ja auch, was dann jetzt auch mit 50 Shades of Grey ist und nochmal so ein ähnliches Beispiel, was so eine bestimmte Personengruppe einfach anspricht.
War das nicht als Fanfiction davon?
Ja, das ist jetzt lustigerweise, ist ja 50 Shades of Grey.
Ist für Erwachsene.
Fanfiction, ja.
Twilight für Erwachsene.
Habe ich auch mit unserem mit dem Gast, mit dem wir noch gesprochen haben, auch über Twilight gesprochen. Genau, sie liefert eine gute Erklärung dafür, warum das manchen gefällt, glaube ich, und manchen nicht.
Aber ich glaube, der erste Film war noch relativ okay. Ich habe glaube ich 2 gesehen davon und danach muss es sehr steil bergab gegangen sein. Den zweiten habe ich noch gesehen und der war schon schlimm. So. Und danach weiß ich nicht. Aber der erste ging glaube ich noch.
Ja,
es wird dann vor allen Dingen dadurch schlimmer, dass es dann immer mehr werden und irgendwie man dem gar nicht entkommen kann.
Ich bin ein Vampir, ich glitzer im Mondlicht. Oh mein Gott. Das ist eine super realistische Idee. Oh.
Ja, dann.
So, Lukas, hast du noch einen?
Jetzt bin ich
gespannt. Ach so, ja, doch. Ich hatte letztens erst so eine Situation, das war zwar nicht im Kino, aber zu Hause geschaut, den gibt's jetzt zum Leihen, Captain Marvel, zusammen mit Leuten geschaut und drumherum fanden das alle super und schön und ich hab nur so gedacht, wieder viel zu lang. Und ein paar nette Ansätze, aber überhaupt nicht die Chancen genutzt, die er sich selber sozusagen, also die Vorlagen, die er sich selber zugespielt hat, überhaupt nicht genutzt und zu Ende geführt. Muss man nicht unbedingt sehen. Braucht man auch nicht für die Reihe tatsächlich. Ja.
Darf ich eine Frage stellen? Hm? Hast du Wonder Woman oder Captain Marvel mehr?
Hassen?
Ja.
Captain Marvel fand ich schlechter, weil
Echt?
Ja, weil Wonder Woman fand ich noch
fauler,
ein bisschen stringenter. Nein, das überhaupt nicht.
Fandst du Wonder Woman schlimm?
Ich fand Wonder Woman tatsächlich schlimmer als Captain Marvel.
Echt? Warum?
Ja. Weil der mir zu pathetisch aufgeladen ist. Aber das ist bei DC prinzipiell ein Ding, womit ich ein Problem habe. Das funktioniert bei mir nur in der Batman-Reihe, weil das dann düster und pathetisch ist und da finde ich es wieder okay.
Es ist halt auch so Nolan-pathetisch.
Ja, und genau, deswegen finde ich es halt auch geil, weil das halt Nolan ist. Also zumindest die Reihe von Nolan, die finde ich halt gut. Und bei Captain Marvel hat es da wenigstens noch, unterhaltsamen Humor, so der es für mich irgendwie kurzweilig gemacht hat. Wobei ich auch finde, es hätten sie viel besser nutzen können. Und der hat auch in Avengers Endgame, also ich meine, Caesar, die ist so die Superheldin, die alles rettet, die hatte ja nun wirklich überhaupt gar keinen, was hat die da gemacht, außer Hallo zu sagen und zu sagen, reißt euch mal alle zusammen und wir kriegen das schon irgendwie hin, das Ding. Also das war's, so.
Ja.
Hat mich auch enttäuscht.
Ja, ich denke, wir haben erstmal genug über einzelne Filme gesprochen. Vielleicht hören wir mal in unser erstes Interview rein, das wir geführt haben. Martin, du hast mit jemandem gesprochen, telefoniert.
Telefoniert kann man so sagen, genau. Mit Wolfgang M. Schmidt. Der ist ein Filmkritiker, der Filme auf eine sehr ideologiekritische Art und Weise bespricht und wirklich so versucht herauszufinden, was der Subtext eines Films ist und nicht unbedingt so die allgemeine Handlung versucht zu kritisieren und wie die aufgebaut ist, sondern wirklich was zwischen den Zeilen steckt. Und Wolfgang hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Die Filmanalyse. Da bespricht er dann immer so für 10, 15 Minuten einen einzelnen Film und dort dann den ideologischen Aspekt, den er da dort dann in den Vordergrund stellt, den gibt es dort immer zu sehen. Und die erste Frage, die ich Wolfgang gestellt habe, war auch, was war denn der letzte schlechte Film, den er gesehen hat?
Sehr gut sogar. Traumfabrik, eine deutsche Großproduktion, die versucht, Hollywood zu sein, die es natürlich nicht schafft. Und dieses immense Scheitern war nicht nur ärgerlich, weil man wieder weiß, wie viel Geld da verschwendet wurde für diese Produktion, sondern es war ein Film, der unendlich lächerlich war, der zahllose Logiklöcher hatte, der dümmliche Dialoge hatte, der an keiner Stelle funktionierte und einen mit einem Kitsch voll schmierte, wie man das eigentlich nur von schlimmsten Fernsehproduktionen gewöhnt ist. Naja, ich sage, man ist es nur davon gewöhnt, man ist es vom deutschen Kino ja leider sehr häufig gewöhnt, aber das war eigentlich ein Film, wo nochmal alles zusammenkam, was ich am deutschen Mainstream-Film hasse. Und das war ein sehr furchtbares Erlebnis im Kino.
Okay, und heißt das, wenn ich das so raushöre, hast du dann auch Kriterien, so ganz feste Kriterien, an denen du sagst, wenn das und das so erfüllt ist, dann ist der Film auch schlecht? Oder ist das mehr so ein Gesamterlebnis, wo du dann erst am Ende sagen kannst, okay, der Film, der hat mir nicht gefallen?
Man kann schwierig abstrakt sagen, was ist ein guter Film oder was ist ein schlechter Film. Man kann aber sagen, dass jeder Film sich einige Zielvorgaben selbst setzt. Und da ist dann die Frage, sind diese in irgendeiner Weise erreicht worden? Also ersetzt sie sich durch die Wahl des Genres, des Sujets, aber auch durch die Absicht. Zum Beispiel ein Film, der unterhalten will oder ein Film, der romantische Gefühle evozieren will. Und dann muss man sich fragen, findet das statt oder findet das nicht statt? Und das ist eben bei Traumfabrik ganz klar zu sehen, dass da gar nichts funktioniert. Also das ist etwas, was man einfach schon mal konstatieren kann. Und dann ist es ja so, dass viele Filme nicht nur unschön anzusehen sind, sondern auch besonders dumm sind. Und ich meine, dass ein guter Film einen Gedanken sichtbar machen muss. Und ich sage bewusst sichtbar. Also es geht nicht darum, einen klugen Gedanken mal auszusprechen, sondern dieser Film muss ihn auch sehen lassen, diesen Gedanken. Und das ist etwas, was man eben auch sehr häufig vermisst im Kino.
Ich habe ja dann auch schon dein Video gesehen, das letzte, was du auf deinem YouTube-Kanal, die Filmanalyse veröffentlicht hast. Da hast du ja auch schon sehr deutlich gemacht, warum der Traumfabrik, der Film, der neueste jetzt hier in den deutschen Kinos, nicht gefällt. Das sehr schön aufzeigt, warum das Förderungssystem in Deutschland mal überarbeitet werden müsste, wie der Film versucht, Hollywood zu imitieren, immer so auf die Größe geht, dass es ein ganz großer Historienepos ist. Aber man muss ja sagen, dass diese Filme ja dann trotzdem irgendwie an der Kinokasse funktionieren, dass sie ja dann auch immer wieder von Förderinstitutionen ja auch finanziert werden. Kannst du dir das irgendwie erklären? Weil eigentlich ist doch die fehlende Qualität in dem Fall ja eigentlich für jeden Zuschauer sichtbar.
Qualität ist ja kein Garant für Erfolg. Es gibt auch ganz viele qualitativ hochwertige Filme, um das mal so sehr unfilmisch zu sagen, die nicht erfolgreich sind an der Kinokasse. Und es gibt ja auch noch genügend Leute, die Kritiken schreiben und einen Film wie Traumfabrik gut finden. Ich glaube, dass viele Leute gar nicht den Blick dafür haben, was eigentlich schön und gut ist. Und deswegen funktionieren diese Filme auch. Deswegen funktioniert da auch das deutsche Fernsehen so, wie es ist.
Also das heißt dann, dass man das einen so ein bisschen dann auch bei vielen Zuschauern und auch Kritikern dann dieser kritische Blick fehlt, da auch ein bisschen dahinter zu steigen, was das am Ende auch ideologisch vielleicht bedeutet, dieser Film, und was da an sich für eine Grundidee dahinter steckt.
Das zum einen, aber auch ist überhaupt Kritik etwas, was nicht sehr beliebt ist. In Deutschland sowieso nicht, war es nie. Und wenn man daran denkt, dass es 1936 von Goebbels den Kunstbetrachtererlass gab, dann kommt da zusammen, was eigentlich die Deutschen immer an der Kritik gehasst haben, nämlich, dass sie kritisch ist, dass sie hinterfragt, dass sie so weit geht, etwas wirklich zu negieren. Und was Goebbels im Kunstbetrachtererlass dann will, ist, dass man nur noch Kunstbetrachtung macht. Also, dass man sagt, so und so ist es aufgebaut, und dass man einem Werk immer positiv begegnet. Schon Goethe wollte eine produktive Kritik, heute würden wir sagen konstruktive Kritik. Und das ist furchtbar eigentlich und ist aber auch die Haltung vieler Zuschauer zu Filmen, dass man irgendwie doch positiv daraus gehen muss, auch wenn es schlecht war. Und wir leben natürlich in einer Zeit, in der Politiker sich auch vorwiegend als Pressesprecher von Konzernen aufführen. Und da erwartet man vermutlich dann auch von Filmkritikern, dass sie eigentlich PR-Arbeit leisten, aber keine Kritik mehr. Oder es gibt halt diese sowohl als auch Kritik. Und diese kann es halt nicht geben, wenn man Kritik ernst nimmt. Also Spinoza sagt, jede Entscheidung ist Verneinung, und diese Verneinung muss man auch selbst als Kritiker aushalten, dass man dann etwas negiert. Und dazu sind viele nicht bereit. Walter Benjamin ist so weit gegangen zu sagen, nur wer vernichten kann, kann kritisieren. Ich würde das nicht teilen, aber deutlich wird hier, was das für eine Auffassung von Kritik noch ist. Und heute verstehen wir unter Kritik Service. Aber für mich ist es ehrlich gesagt der beste Service, Zuschauern zu sagen, sparen Sie sich das Geld, denn dieser Film ist schlecht. Und diese Service-Kritiker, wie sie sich nennen, die servieren eigentlich nur, was Filmemacher und Produzenten angerichtet haben. Und das ist nicht meine Art, da vergeht mir eher der Appetit.
Fällt es dir dann auch leichter, einen Film auseinanderzunehmen, wenn er dir nicht gefallen hat?
Mitunter, man hat ja früher schon Zeit im Kino darüber nachzudenken, was alles ideologisch zum Beispiel schiefläuft, wenn man von den Bildern erst gar nicht besonders affiziert wird. Aber man kann auch gute Filme wunderbar analysieren. Natürlich ist die Distanz dann erst im Nachhinein herstellbar, aber wichtig, dass man sie herstellt. Bei einem schlechten Film steht man dem gegenüber ohnehin schon in Distanz, und dann ist es tatsächlich etwas leichter.
Hattest du denn schon mal so ein Erlebnis, wo du gesagt hast, du warst im Kino, okay, der Film hat eigentlich eine tolle Grundidee, hat eigentlich auch ideologisch ein paar sehr interessante Gedanken, aber dann bei der Ausführung scheitert da total oder ist dann gegen Ende des Films, wird das total fallen gelassen? Gab es da schon mal ein Beispiel?
Das passiert eigentlich ständig. Und das ist das Ärgerliche. Viele Filme beginnen mit guten Gedanken und dann enden diese Gedanken aber schnell, und dann verfällt Hollywood in ein Muster. Man kann es in der Matrix-Trilogie sehen. Eigentlich eine Prämisse, die es verdient, dass man darüber nachdenkt, und am Ende wird es aber dann ein Abenteuerfilm, da werden irgendwelche Schlüssel gesucht, da geht es durch irgendwelche Hinterzimmer und Kämmerlein und man verfolgt da irgendeinen Held, aber es geht nicht mehr um diese Form der Digitalisierungs- und Gesellschaftskritik. Oder nehmen wir einen Film wie Elysium von Neil Blomkamp, da geht es darum, dass es die Reichen geschafft haben, ein Exil im All zu gründen, das abgetrennt ist von der Erde, und es geht dann darum, dass Matt Damon dorthin will und will das Ganze revolutionieren. Aber dieser Film konzentriert sich dann eigentlich nur auf einen privaten Kampf und um die Schlacht eines Einzelnen, der dann zugleich noch eine Frau und ein Mädchen retten will. Und diese Grundfrage der Ungleichheit, die noch verstärkt wird, diese Ungleichheit durch Technik, das ist etwas, was der Film dann gar nicht mehr groß thematisiert in der zweiten Hälfte, sondern es geht dann eigentlich nur noch um einen Kampf, der überall stattfinden könnte. Oder denken wir an die vielen, vielen Filme, die großartige Ideen haben und dann aber, also zum Beispiel im Weltall spielen oder sonst irgendwo an exotischen Orten. Und was passiert dann dort? Dort werden dann irgendwelche Familienkonflikte ausgetragen, Familienkonflikte, die in der Lindenstraße genauso gut anzusiedeln wären. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem des Hollywood-Kinos auch, dass es immer wieder darauf zurückkommt, irgendeinen merkwürdigen Vater-Sohn-Konflikt zu verhandeln, wo ich sage, geht zum Psychologen, aber belästigt mich nicht damit, macht lieber einen interessanten Film.
Ist es dann eigentlich so, dass dich dann solche Mainstream-Filme dann noch mehr stören, die dann an sich so eine interessante Idee eigentlich haben, aber die dann aufgrund ja wahrscheinlich auch ein bisschen der Logik, wie Hollywood funktioniert, die gar nicht so ausarbeiten können, wie sie es vielleicht manche gerne hätten, als jetzt ein Arthouse-Film, der das an sich schon könnte, der schon jetzt das Selbstbewusstsein von sich hat, auch mal solche Fragen zu stellen und auch die zu behandeln über den ganzen Film hinaus, aber dabei dann scheitert. Was stört dich da mehr?
Ehrlicherweise muss ich sagen, es sind nicht die Hollywood-Filme, unter denen ich am meisten leide. Denn selbst wenn sie etwas dümmlich daherkommen, sind sie meistens doch noch annehmbar unterhaltsam. Man kann sie tatsächlich konsumieren. Das ist natürlich eigentlich etwas Schlechtes, aber es macht das Ganze erträglich. Aber wenn man dann in Arthouse-Filmen sitzt, die schlecht sind, und man hat da auch einen familiären Konflikt, der spielt natürlich dann nicht irgendwie in der Upper Class und auch nicht im Weltall, sondern irgendwo in der Provinz eines Landes, wo ich gar nicht so genau weiß, wo das liegt oder so, und wo sich dann Leute am Küchentisch etwa drei Stunden anschreien oder anschweigen. Es gibt ja eigentlich nur diese beiden Modi in Arthouse-Filmen. Da muss ich sagen, da leide ich noch viel, viel mehr.
Und warum genau? Kannst du das noch ein bisschen erklären?
Das ist diese Last, die auf den Filmen ruht, dass sie auch noch Kunst sein wollen. Und dieser Kunstwille macht diese Filme dann so anstrengend und so blöde zu gucken. Also das sind dann auch Filme, die glauben, dass sie damit eine besondere Kunstfertigkeit beweisen oder besonders radikal sind, indem sie das Schuss-Gegen-Schuss-Prinzip unterminieren. Ja, das kann man machen und es gibt Regisseure, die haben das wirklich gekonnt. Aber es wird dann auch sehr schnell zu Marotte. Also wenn man beispielsweise auf der Berlinale ist, da sieht man eben viele Filme, da wird die Kamera aufgebaut, dann verlässt offenbar das Team hinter der Kamera zur Mittagspause das Set und die Schauspieler machen irgendwas alleine dort eine halbe Stunde und ich muss das ertragen. Ich sage das jetzt sehr polemisch, aber es ist leider so. Und diese Filme sind dann oft auch noch die Idiosynkrasie eines Einzelnen, wodurch dann auch gar nicht so viele ideologische Komponenten mit reinkommen, wie das bei einem Hollywood-Film ist, wo ein Team an Produzenten, Drehbuchautoren und so weiter dafür verantwortlich ist, dass das irgendwie ein Massenprodukt wird. Und dadurch wird das Massenprodukt natürlich analytisch betrachtet interessanter als die Idiosynkrasie eines Einzelnen, der uns damit nervt, dass er Kunst will, aber sie nicht erreicht.
Kannst du dann überhaupt, wenn du dich immer so tief mit Filmen beschäftigst, überhaupt dann solche Filme, die sehr über dem Bombast kommen, überhaupt dann so frei davon überhaupt gucken und wirklich nur die Bilder genießen?
Nein, ein unverstelltes Sehen gibt es natürlich nicht mehr. Was soll das auch sein? Ich rufe natürlich ab das, was ich kenne, auch das, was ich weiß. Und für mich macht das aber die Filme erträglich. Für mich war das anfangs, dass ich fast nur in Arthouse-Filme gegangen bin, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das reicht eigentlich nicht aus. Und zumal ich auch gewisse soziale Kontakte pflegen muss mit Menschen, die lieber in Mainstream-Filme gehen. Also fing ich an, diese Filme dann mit zu besuchen, aber sie analytisch zu betrachten, damit ich mich nicht allzu sehr langweile. Und das war dann wieder hochinteressant. Deswegen ist für mich eigentlich das ein erfülltes und unterhaltsames Sehen, wenn ich auch zugleich analysieren kann. Und das Thema jetzt dieser Sendung ist ja das Filme hassen. Und das ist natürlich oft so ein Vorwurf, den man dann bekommt, dass man eigentlich Filme nicht mag. Und ich würde aber sagen, ich hasse manche Filme, nicht weil ich Filme generell hasse, sondern weil ich Filme generell liebe. Aber wenn man alles irgendwie ganz in Ordnung findet, dann ist einem alles auch irgendwie gleichgültig.
Tja, Martin, also ich würde sagen, da versteht ihr euch ja relativ gut, ne? Nur noch die analytische Ebene und so weiter. Einfach die Seele verloren, so ein kleines bisschen.
Kann man sagen, ja.
Nein, sehr, sehr, sehr spannende Einblicke auf jeden Fall.
Also wie gesagt, wenn jemand jetzt von Wolfgang noch nichts gehört hat oder gelesen hat auch, unter die Filmanalyse findet man ihn auf YouTube.
Ja, schön. Vielleicht weiten wir mal unseren Blick so ein kleines bisschen und schauen uns mal Sachen an, die Filme vielleicht insgesamt für einen schlechter machen oder für eine. Gibt's da was, wo ihr sagt, wenn das die Prämisse des Films ist, dann finde ich den schon mal, dann steht er schon nicht hoch im Kurs am Anfang?
Also bei dem Interview, was ich gerade gehört habe, war es ja auch so um Hass und Unterhaltung, Sinnlosigkeiten geht, da fiel mir sofort diese Genre Rape and Revenge Filme ein. Da kann ich nicht sagen, dass ich die Hass, na doch, eigentlich schon, es ist sehr nah am Hass. Ich finde die halt einfach mördermäßig abstoßend, weil ich bin da irgendwie mal drüber gestolpert, ich wollte mal wieder einen schönen Horrorfilm gucken und dann bin ich auf I Spit on Your Grave gestoßen. Und dieser Film, ich weiß nicht, die ersten 20 Minuten oder so, ist halt nur Schilderung einer Vergewaltigung. Man sieht halt wirklich alles, also so richtig böse, derbe. Wahrscheinlich, dass man einen richtigen Ekel aufbaut. Wenn das das Ziel gewesen ist, dann haben die das erreicht. Und der Rest des Filmes befasst sich dann damit, dass diejenige, die vergewaltigt wurde, die Vergewaltiger aufsucht und die mindestens genauso brutal foltert und tötet, wie sie halt von denen vergewaltigt wurde. Und es ist halt einfach so ein typischer halt, ja, Rachefilm. Und ich saß aber ich habe den nicht zu Ende gucken können, weil ich da saß und mir dachte, jo, das, also Rache ist es jetzt? Oder? Also, und ich habe mich dann gefragt, was die Macher und Macherinnen dieses Films eigentlich bewirken wollen, weil du hast halt keine Katharsis, also das ist dieser Spannungsbogen, wird halt eigentlich nur über diese Rache aufgebaut. Und das ist so eine Sinnlosigkeit einfach, mit der man da über die 2 Stunden oder wie lange der Film auch immer geht, vollgeballert wird und halt einfach nur Blut und Spritzen und wäh. Und ich dachte mir so, nee, einfach wäh.
Ja, da wo man dann glaubt, dass dann die Filmemacher das nur so aus voyeuristischen Gründen gemacht haben. Erstmal so 20 Minuten lang eine Vergewaltigung zeigen. Und was mir dann auch so auch dann mal aufgefallen ist, weil ich da auch durch andere Kritiker auch mal so ein bisschen mehr so einen Blick darauf bekommen habe, wie häufig auch sowas vorkommt, dieses Narrativ, dass gerade Männer dazu tendieren, wenn sie starke Frauenrollen schreiben wollen, dass die starken Frauen auf jeden Fall, die sind sehr, sehr hübsch und deswegen werden sie auch vergewaltigt, weil alle hübschen Frauen werden vergewaltigt. Und dass sie dann dadurch, wenn sie vergewaltigt werden, dass sich dann irgendwie halt rächen, dass dann irgendwie dieses Rache-Narrativ kommt und dass sie dadurch dann quasi abgehärtet werden für die Welt. Hatte man jetzt letztens auch bei Game of Thrones in der letzten Staffel, wo halt dann die Sansa, der Charakter, sagte, erst dadurch, dass ich vergewaltigt wurde und die Härte des Lebens bekommen habe, erst dadurch wurde ich richtig vorbereitet auf die Welt. Mhm. Und das ist dann wirklich sowas, wo ich mittlerweile auch sage, ja.
Das ist der Grund im Übrigen, warum ich kein Game of Thrones-Fan bin. Also ich finde das maskenbildnerisch total geil gemacht, so. Also die haben, das ist ausstattungstechnisch total super. Ich habe aber schon in der ersten Staffel mit diesen vielen Vergewaltigungen und diesen wirklich, also da werden ja Frauen wirklich aufs Übelste behandelt. Ich konnte nicht mehr ran. Mhm. Ich finde das abstoßend.
Und was damit schwingt, ist ja, dass die Frau erstmal einen Mann braucht und so eine Erfahrung braucht durch einen Mann, damit sie überhaupt in der Lage ist, stark zu sein, eine starke Figur zu sein, ne? Noch eine Sache, die wir vielleicht ergänzen müssen. Antje ist Maskenbildnerin, wer es noch nicht gemerkt hat. Das haben wir, glaube ich, am Anfang nicht gesagt. Anna, hast du da irgendwas?
Ich glaube, das hat so eine bisschen ähnliche Kerbe, so generell halt platte Handlungsmotive, finde ich halt immer so. Also so ähnlich, so ein bisschen in diese feministische Richtung, finde ich halt auch immer so diese Nummer mit der Damsel in Distress. Also wenn halt das Einzige ist, was die Handlung am Laufen hält, dass jetzt irgendjemand entführt wurde und unbedingt gerettet werden muss und was dann 99% der Fälle wahrscheinlich auch die arme, schwache Frau ist, dann finde ich das halt auch immer ein bisschen arm. Dann sitze ich halt da und denke mir so, okay, und deswegen spielt sich jetzt hier dieser ganze Film vor mir ab. Schön.
Es ist auch immer ein männlicher Held, der dann das arme Huschelchen rettet. Und
Das finde ich dann halt immer so ein bisschen sehr, nein, da macht man sich halt einfach Und das mag ich nicht. So, das finde ich langweilig.
Ja, also bei mir, ich kann gar nicht so genau sagen, ob es jetzt so einen Punkt gibt. Es ist meistens dann wirklich auch so, was ich auch im Interview dann mit Wolfgang angesprochen habe, so wirklich Filme, die an sich eine gute Idee haben und die dann einfach nicht zu Ende führen oder die irgendwo auf halber Strecke vergessen. Wie Wolfgang hatte auch Elysium genannt. Das wäre bei mir auch so ein Nummer-1-Film, weil ich den Vorfilm von Neil Blomkamp, dem Regisseur District 9, super fand. Und ich dann gesehen habe, oh, er macht Elysium, was so genau nochmal der ähnliche Stil ist und aber nochmal eine andere Idee. Ich dachte, boah, das wird bestimmt super. Und dann ist Elysium auch so ein Film, der so eine interessante Grundidee hat. Und das aber wirklich bei der halben Strecke, auf halber Strecke vergisst und dann ein ganz platter Actionfilm ist, mit null interessanten Charakteren, mit einem ganz dummen Ende, mit auch einer ganz komischen Stimmung, die irgendwie zwischen halt brutal und witzig übertrieben ist und nicht so richtig weiß, wo er hin will. Und das regt mich dann irgendwie auch auf.
Zwischendurch aufgegeben, einfach beim Drehbuch irgendwie zur Hälfte gesagt.
Gut, jetzt.
Jetzt muss fertig werden.
Das ist dann wahrscheinlich wirklich, wenn man von der Idee aus her ein Drehbuch schreibt und halt weiß, oh cool, stell dir mal vor, das und das ist jetzt so. Und ein, zwei Sätzen die Prämisse vorgestellt. Und dann aber irgendwie dann beim Drehbuchschreiben irgendwann merkst du, ja fuck, wie komme ich denn jetzt da und da hin? Mhm. Und dann schnell zack, zack, zack mal ein paar Abkürzungen genommen ist und dann ist das irgendwie alles so nichtssagend.
Oder wenn das Universum, also sag mal, wenn man so viel Zeit investiert irgendwie, um so ein Universum aufzubauen oder wenn man eine gute Vorlage hat und dann macht man einfach so eine platte, lahme Handlung. Das hatte ich jetzt bei Alita Battle Angel so. Das ist ein cooles Universum, das ist sehr interessant. Gab's ja auch schon vorher. Aber die Handlung des Filmes ist halt eher so, gleich passiert das, gleich passiert das, gleich passiert das. Und du liegst meistens richtig mit deinen Vermutungen.
Das ist furchtbar, wenn man den Film schon vorhersagen
kann,
dass
es genau so in
5 Minuten passiert.
Obwohl ich da mittlerweile auch so bin, dass ich es besser finde, wenn ein Film einfach zwar sehr klischeehaft ist und erwartbar abläuft, aber er ist gut erzählt dabei. Mhm. Ja. Und ich jetzt nicht mehr mittlerweile bin, oh, hoffentlich hat das einen guten Twist oder so, den ich nicht voraussehe, weil das finde ich gar nicht so wichtig mehr. Ich finde, der muss dann zwar was Altbekanntes, kann er von mir aus gerne erzählen, aber wenn das gut erzählt ist, dann bin ich da wesentlich zufriedener.
Ja, wenn es konsequent erzählt ist, ne? Also klar, man kann das ja auch vorhersehbar machen, ohne dass es aber so ein, oh, ist das vorhersehbar. Also, dass man trotzdem da sitzt und denkt, oh, ich weiß jetzt, was kommt und gerade deswegen finde ich es schlimm. Das gibt es ja auch und das finde ich dann wieder super.
Ja, dieses so. Gefühl so, oh nein, oh nein.
Oh, wir wissen, worauf es hinausläuft. Oh, fuck, oh Gott.
Also, genau. Ich habe jetzt letztens den Fall mit Alien Covenant, ich bleibe ein bisschen in dem im
Alien-Universum.
Im Alien-Franchise. Da gibt es in dem neuesten von 2017, glaube ich, dann auch am Ende so einen Twist, der recht offensichtlich ist, der mit Absicht offensichtlich ist, damit du genau dieses Gefühl hast, oh mein Gott, ist das wird, da ist jetzt, oh Gott, der ist ja und das du eigentlich wissen sollst. Und aber es dann ganz viele Kritiker gab, die gesagt haben, oh, voll offensichtlich, dass das so und so ist. Und der Regisseur sagt später sogar im Audiokommentar, dass das so gewollt ist. Und das finde ich irgendwie, da fehlt dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen das richtig zu sehen.
Weil du wartest auf den Moment, wenn es dann endlich passiert. Also du wartest sozusagen auf den Moment, wann kommt es denn jetzt endlich raus? Wir wissen das schon lange. Und dann ist es eigentlich ganz spannend zu sehen, jetzt könnte es. Ja.
Es ist halt super, wenn No-Gos genutzt werden, um den Spannungsbogen halt mal, sag ich das mal, anders aufzubauen. Also es ist ja auch hier von der Serie Chernobyl bewusst so gemacht worden, dass eigentlich das Offensichtliche, was die Katastrophe ist, gleich an den Anfang gestellt wird. Mhm. So nach dem Motto, bam, hier habt ihr jetzt die Katastrophe und jetzt erzähl mir mal die Geschichte, wie das so drumherum abgelaufen ist.
Aber auch ohne viel zu zeigen, ne? Also die haben ja trotzdem diese Katastrophe ein Stück zurückgenommen. Weil
aus der Ferne.
Ja, genau.
Fand ich auch gut.
Aus der Ferne durch eine Wand sozusagen mit im Sicherheitsabstand, aber gut, ich meine am Ende.
Naja, irgendwie hat es ja aber trotzdem sehr, sehr bedrohlich dann wirken lassen, ne? Das ist schon.
Na, durch alles, was danach passiert, so diese Bedeutung, ne? Das wird dir erst gar nicht so richtig bewusst. Martin, gibt es noch was, wo du sagst hier, das ist zum Beispiel, kannst du dich mit jagen?
wahrscheinlich ist mittlerweile auch so Adam Sandler Komödien, die so untenrum Humor haben.
Schweighöfe Humor auf amerikanisch.
Auch so geht, genau. Die dann halt auch nur so auf ganz billige Emotionen gehen und Urinstinkte gefühlt, die halt, und die ich mittlerweile sehr schwer, aber die schaue ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr an, also jetzt vor allen Dingen auf Netflix und so laufen jetzt solche Komödien vor allen Dingen, deswegen, wenn ich das schon sehe, dann will ich das eigentlich schon gar nicht sehen, weil ich da irgendwie gefühlt, da kenne ich halt schon jeden Witz vorher, das ist noch so, wäre noch so ein Punkt bei mir, aber gibt's bei dir, Lukas, noch sowas? so ein bestimmtes Element, wo du sagst, wenn ich das schon sehe oder sehen komme, habe ich schon keinen Bock mehr.
Naja, also mir ist jetzt sofort eingefallen, wenn dort der zweite Akt zu lang ist. Also wie jetzt Avengers Endgame zum Beispiel, wo der einfach
der
nur so
zweite Akt der Welt ist.
Aber das siehst du ja nicht sofort. Also das merkst du nicht, das nervt dich ja nicht von Anfang an. Was mich oft nervt, sind Remakes, wo du vorher schon weißt, das kann nur in die Hose gehen. Also wo du im Trailer schon merkst.
Gibt's ja gar keinen.
Ja, eben.
Oh,
es gibt auch gute,
so
es gibt auch gute Remakes, aber es gibt halt auch viel, viel, viel Mist einfach. Gestern wieder gesehen, oder gestern eins gesehen, Friedhof der Kuscheltiere.
Hast du das wirklich angeguckt?
Ich habe beide angeguckt.
Beide?
Ich habe beide.
Okay.
Es gab's im Bundle und ich habe beide angeschaut. Und erst den alten und dann den neuen. Und der neue war wirklich so, erstmal ein komplettes Abziehbild vom Alten, also es ging genau gleich los und dann haben sie wahrscheinlich, um edgy sein zu wollen, so ein paar Sachen vertauscht sozusagen. Mhm. Und es ist einfach nur absoluter Quatsch. Also der Alte ist auch nicht so gut gealtert wie manch anderer Film, aber der Neue, ja, braucht noch nicht mal einen Start gehen.
Aber Stephen King-Verfilmungen sind prinzipiell schwierig.
Ja.
Also gerade, also ich habe halt einige Bücher gelesen und der Stephen King ist ja Meister darin, alles, was sich in Gedanken abspielt, so wahnsinnig gut zu schildern. Wie willst du das in Bild abfassen? Das ist total schwierig. Also es ist voll viel Psychologie. Und ich finde meistens Stephen King-Verfilmungen extrem platt. Aber das mit den Remakes finde ich auch immer schwierig, wenn es so skandinavische Filme sind, die dann auf amerikanisch neu verfilmt wurden. So Finster die Nacht zum Beispiel finde ich einen ganz, ganz großartigen Film. Der war amerikanisch hieß der Let Me In,
ja,
glaube ich, genau. Und das ist quasi eins zu eins derselbe Film. Das sind dieselben Bilder, das sind dieselben Motive, nur dass das alles total glatt und weich gespült ist. Also das sieht alles amerikanisch aus einfach. Wo ich mir dann denke, so wozu?
Ja.
Naja, warum?
Damit das, wenn man das irgendwo in einem amerikanischen Vorort schaut, auch noch gewöhnt aussieht, dass man sich quasi...
Ja, aber ist doch geil.
Dass man keine Untertitel lesen muss, weil die Amerikaner ja nicht synchronisieren.
Ja.
Ach so, ja. Aber ich meine, also ich finde gerade diese schroffe und nicht rundgelutschte viel, viel besser für so einen Film. Aber
ich finde das auch immer so faul. Also einfach sowas genau,
ja, langweilig.
Schon existiert, nochmal nachzuproduzieren. Es funktioniert ja dann auch meistens in dem anderen kulturellen Kontext nicht, indem man das einfach rein übersetzt.
Ja, da hat man auch gerade mit Disney ja auch gerade ein Unternehmen, was eigentlich so alle zwei Wochen ein Remake raushaut.
Die Remake-Profis.
Deswegen, das ist wahrscheinlich, was ich jetzt noch ergänzen möchte. Also Remakes vor allen Dingen und halt wirklich wie Disney halt, wie die ja vor allen Dingen ihre Remakes machen, weil jetzt mit König der Löwen, Aladdin, Schön und das Biest, also einfach nur die großen 90er-Jahre-Trickfilme einfach nur im Prinzip eins zu eins nachzudrehen und dann aber 20 Minuten länger zu machen. Und über diesen 20 Minuten passiert auch nicht viel, sondern irgendwelche dummen Ergänzungen. Das ist auch sowas, was ich sehr aus künstlerischer Sicht irgendwie, glaube ich, sehr, sehr schade finde, weil König der Löwen könnte man auch die Geschichte so anders erzählen, als es der Trickfilm gemacht hat. Aber es einfach nur mit echt aussehenden CGI-Kreaturen nochmal nachzuerzählen, ist halt, bringt der Geschichte nichts, ergänzt nichts.
Das ist eine reine Cash-Cow halt.
Ja,
ne?
Das ist wirklich, es funktioniert
die
natürlich.
Die Leute gehen hin.
Die Leute gehen hin. Und es gibt so viele um mich rum, die, das ist auch so ein Beispiel von, alle finden es geil.
Ja.
Und ich sitze immer da und denke so, ich will es eigentlich gar nicht gucken. Ich will es nicht gucken. Ich will keinen CGI-Löwen angucken.
Zumal das ja ein Fall ist, wo der alte Film noch sich noch gut anschauen
immer
lässt,
wieder,
muss man
ja,
sagen.
Also es gibt viele, also ne, jetzt mal von den Rollenverteilungen abgesehen und so, gibt es halt viele. Ich bin damit auch groß geworden mit Walt Disney Zeichentrickfilmen. Ich glaube, wir sind alle so 90er-Kinder. Und ich finde das ganz schwierig. Vielleicht ist das doch einfach so ein Generationsding auch. Dass alle so sagen, nee, früher, das war besser. Damals war alles besser. Ich finde diese Filme ganz, also auch so einfallslos.
Ja. So, wir haben, wer das Filmmagazin kennt, der weiß, es fehlt noch einer im Bunde von früher. Die Anne ist ja schon da, aber wer fehlt, ist der Ilja so ein bisschen. Denn einer muss ja auf das Kind aufpassen.
Er muss das Kind um Block schieben.
Ja, genau. Den haben wir jetzt aber, wenn alles hier technisch funktioniert hat, haben wir den Ilja jetzt in der Leitung. Ilja, welche Filme hast du denn oder welchen Film hast denn du ganz besonders?
Ja, live aus dem Smallland. Guten Abend, guten Tag oder was auch immer. Hass ist immer so ein starkes Wort, würde ich sagen.
Wir haben schon festgestellt, wir haben eine sehr flache Definition von Hass. Also auch so ein leichtes Unbehagen ist auch schon Hass bei uns. Wir sind ja in Sachsen immer noch.
Hassfilter zur dunklen Seite da macht. Das muss man wissen. Also ich habe festgestellt, also wenn ich Filme flach hassen sollte, dann ist auf jeden Fall, es gibt dann ein paar Regisseure oder Autoren, wo ich weiß, da werde ich wahrscheinlich mit dem Film echt nicht viel anfangen können. Und das ist so in letzter Zeit Jim Jarmusch bei mir gewesen. Da ist so unter anderem Werke wie Only Lovers Left Alive, womit ich halt überhaupt nichts anfangen konnte. Oder ich glaube, Peterson hieß der Film.
Ja, genau.
der war ein bisschen eigenartig. Das ist, mir fällt das auf, dass ich dann nach einer halben Stunde merke, der Film hat mir immer noch nichts erzählt und es schwimmt irgendwo. Und es gibt ja immer so einen dokumentarischen Stil. Es gibt ja Menschen oder Regisseure, wo du sagst, okay, das sind trotzdem interessante Bilder oder es fehlt eine interessante Geschichte. Aber das alles trifft eigentlich auf Jim Jarmusch und mich nicht zu. Also das ist so eine Hassliebe. Also ich gucke es mir mal an, weil das immer noch so ein trotzdem irgendwelche Themen aufgreift, die vielleicht doch interessant sein könnten. Aber schlussendlich gehe ich nach 2 Stunden aus dem Kinosaal oder aus der Vorführung raus und denke mir, ja, okay, wieder nichts gelernt. Aber zum anderen, ich glaube, der Lukas hat ja gesagt, die Antje hat gesagt, dass wir Kinder der 90er sind. Ihr erinnert euch vielleicht, so Mitte der 2000er Jahre kamen dann die Filme auf wie Scary Movie, Fantastic Movie, Another Scary Movie, Another Fantastic Movie. Oh Gott, ja. Diese schönen Schema F-Geschichten, es ging dann, glaube ich, bei Scary Movie bis zu 6 hoch, wenn ich mich nicht irre.
Ja,
weil man damit
ausgeschlachtet ohne Ende.
Schön Geld verdienen kann. Und das sind so wirklich Hassfilme, wo man sagt, okay, das ist so der reinste, ja, also auf die Geschichte auf dem Bierdeckel drauf geschrieben. Und man kann halt vielleicht dort oder da vielleicht noch 1 Euro abgreifen, irgendwie in der Krabbelkiste wahrscheinlich schlussendlich die DVD für 5 Euro. Und das sind so für mich, also das ist die ultimativen Hassfilme. Es ging auch, glaube ich, bei Filmen, die eigentlich gut gestartet sind, wie der Weiße Hai, ging es auch dann bis zu 4 hoch und ich glaube, das gehört mit so zu den schlechtesten Filmen, die je produziert worden sind. Daher, warum?
Ja, hat auch so ein ganzes Genre an Trash-Filmen, die ja gewollt schlecht sein wollen, hinter sich hergezogen. Und
lustigerweise, würdest du ja sagen, Ilja, bestimmt, dass der Drehbuchautor von Superhero-Movie, Scary Movie 3 und 4, dass du von dem nichts mehr sehen willst. Sicherlich, oder?
Ja, man ist ja da sicherlich abgehärtet.
Ja, und jetzt hat er halt vor ein paar Monaten Chernobyl veröffentlicht.
Das ist der nicht.
Das ist der.
Krasse Scheiße.
Der Show-Creator von Chernobyl und Drehbuchautor von allen Folgen, der hat tatsächlich davor Hangover 2 und 3 geschrieben, Scary Movie und Superhero Movie.
Perfekte Vorlage.
Hat er geübt, oder? Hat er gut geübt?
Money Jobs, glaube ich.
Ja. Er war einfach im falschen Genre wahrscheinlich.
Ja.
Also es ist ja so, wie man eine Lehre macht und merkt, eigentlich so Pflegefachkraft will ich doch vielleicht nicht werden und möchte doch irgendwie
Arzt.
Weiß nicht,
ich wechsle mal
YouTube-Tutorials
das schon.
Deswegen vielleicht, wenn dann Jim Jarmusch dann vielleicht irgendwann mal krasse Action-Blockbuster macht, dann wäre das gut. Mega gut.
Vielleicht sollte Marvel ihn mal ansprechen. Ja. Da kann er bestimmt schon schön so einen nachdenkenden Thanos irgendwie kreieren, der voll die ganze Zeit grübelt 2 Stunden lang. Kann einfach nichts passieren.
Soll ich jetzt die Hälfte des Universums vernichten? Ja, nein.
Ich lese nochmal.
Ich bin mir einfach nicht sicher.
Ich schreibe einen Brief darüber.
Ja.
Schreib erstmal Tagebuch.
Ja, vielen Dank, dass du dich so kurzfristig hast zuschalten lassen und viel Spaß beim
Oh, das
beim
Kind ist in dem Bällebad untergedacht. Ich glaube, ich muss auch schon weiter.
Schwung mal rein.
Viel Spaß dabei. Ja, vielleicht machen wir mal mit was weiter. Also ich fand dieses Bild der Bierdeckelfilme so schön.
Also da vielleicht so ein bisschen Trash-Filme dann wirklich. Also Filme wirklich, die absichtlich nicht gut sein wollen. Habt ihr damit, also guckt ihr euch sowas dann gerne an, wenn ihr in einer Stimmung seid? Oder habt ihr da keinen Bock drauf?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich ganz lange damit Probleme hatte. Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich jetzt bewusst Trash-Filme geguckt habe. Also an mir ist dieses Genre irgendwie immer vorbeigegangen, bis ich Tom kennengelernt habe und er mich in Schläferzfilme eingeführt hat. Also die schlechtesten Filme aller Zeiten. Das sind aber meistens Filme, die nicht gewollt schlecht sind und deswegen lustig sind.
Ja.
Das finde ich wiederum cool. Es gibt Trash-Filme, fällt mir jetzt ab gerade irgendein Trash-Film ein, den ich gut fand. Also die bleiben bei mir irgendwie nicht richtig hängen. Es ist halt eine kurze, nette Unterhaltung. Ich finde es schön, wenn sie es durchgezogen haben, dass sie sich wirklich überhaupt nicht ernst nehmen wollen. Ich finde es dann schwierig, wenn sie versuchen, doch nochmal so eine moralische Komponente oder doch mal sowas Ernstes mit reinzubringen. Dann finde ich es scheiße.
Dale also, and Tucker versus Evil fällt mir gerade ein.
Obwohl der, also da möchte ich, also den finde ich ganz gut. Und den würde ich ja eher in die der Fahrstern-ganze Genre und will aber dabei kein Trashfilm sein, der erzählt ja schon.
Naja.
Also ich würde sagen, der nimmt es schon ist relativ Kick-Ass ernst.
Ist Kick-Ass ein Trashfilm?
Nee.
Nein?
Nee, der will auch ernst genommen werden. Auch wenn er natürlich übertrieben lustig ist und auch so ein bisschen Tarantino-Art mäßig Gewalt inszeniert und das so auch als Humormittel einsetzt. Aber
wahrscheinlich muss man Trash da auch nochmal differenzieren zwischen Trash und Trash. Auf der einen Seite, die Trash sich übertreiben und auf der anderen Seite sowas wie, wir wissen genau, wir machen jetzt Sharknado 8.
Ja.
Leute, es wird anders, also ja, wahrscheinlich muss man da nochmal...
Reizt mich nicht, aber ich glaube, das ist wiederum okay, weil die sich halt wirklich, also weil die das halt wirklich nicht ernst nehmen wollen. Obwohl Sharknado, glaube ich, also der erste Teil, den wollten sie ja schon, also das war schon ernst gemeint,
weiß oder? Ich. Also ich habe tatsächlich mit Kumpels, haben wir uns mal gesagt, wir gucken uns den mal an und wir waren noch alle in einer guten Stimmung und wir haben eine Dreiviertelstunde durchgehalten. Und dann, der war einfach langweilig. Also, weil, und der will eigentlich auch von Anfang an schlecht sein.
Ah, okay.
So wie wir das dann in der Dreiviertelstunde so festgestellt haben und irgendwie hat das auch voll nicht funktioniert. Also der ist auch dann nicht unterhaltsam in seinem Schlechtsein, auch mit seinem absichtlichen Schlechtsein, weil irgendwo fehlt dann doch die Pointe. Also es ist halt wirklich ein unterhaltsamer, wenn du einen Film hast, der irgendwie scheitert auf lustige Art und Weise, als wirklich ein von Anfang an gesagt wird, wir wollen dumm sein.
Über sowas ähnliches, also über Trash-Filme und über, ja, Filme, die nicht Trash sein wollen, aber die auch nicht so richtig gut sind, aber wo man weiß, worauf man sich einlässt, habe ich auch mit unserem nächsten Gast gesprochen, nämlich mit Anna Wollner. Die kennt man zum Beispiel aus dem Deutschlandfunk, aus dem Deutschlandradio, die da, sag ich mal, die Filmkrone aufhat und sehr viel Filmberichterstattung macht. Aber zu Beginn habe ich sie erstmal gefragt, wie sie denn eigentlich zum Filmnerd geworden ist.
Also die Familienlegende besagt, dass ich als Kind immer schon ins Kino gehen wollte. Und das auch relativ früh angefangen habe zu machen, also auch alleine ins Kino zu gehen. Und bei mir war irgendwie klar, ich will irgendwas mit Film machen, wenn ich mal groß bin, und bin eher durch Zufälle dann tatsächlich beim Radio gelandet. Hab vorher in einem Programmkino in Leipzig gearbeitet, noch vor der Uni, vor dem Studium, und bin dann einfach im zweiten Semester zum Uniradio der Stadt Leipzig, der Uni Leipzig gegangen, zu Mephisto, und habe mich da wirklich in die Redaktion gestellt und gesagt, ich kann Kino, ihr könnt Radio, können wir uns in der Mitte treffen. Und so habe ich dann angefangen, beim Uniradio zu arbeiten, und dann irgendwann halt bin ich beim Öffentlich-Rechtlichen gelandet.
Das ist ja fast so ähnlich wie bei uns ein bisschen. Das Filmmagazin war damals auch hier beim Campus Radio Dresden mit angegliedert und wir haben uns dann sozusagen raus emanzipiert, so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Also wir haben dann Super 8, war die Kinosendung bei Mephisto, die wurde dann irgendwann eingespart und runtergekürzt in so eine Kulturredaktion. Wir haben die Sendung dann noch rübergerettet zu Detektor und dann waren aber irgendwie alle Beteiligten, die da noch mitgemacht haben, auf einmal haben wir damit unser Geld verdient, und Detektor war halt immer ehrenamtlich, dass wir dann irgendwie jetzt eine so halb Deutschlandfunk Kultur gekapert haben mit Vollbild der Kinosendung da, und so ein bisschen unabsichtlich passiert ist. Aber ich habe tatsächlich die letzten 12 Jahre in erster Linie im Kino verbracht.
Ja, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Vielleicht erstmal, um aufs Thema zu kommen, gibt es denn eigentlich den objektiv schlechten Film, also ein Film, den einfach wirklich jeder schlecht findet, oder ist es eine komplette Geschmacksfrage?
Das ist, glaube ich, schon erstmal natürlich eine Geschmacksfrage. Es gibt Genres, mit denen man vielleicht nicht so viel anfangen kann. Das heißt, wenn man dann aus dem Genre einen Film sieht, hat es der vielleicht sehr, sehr schwer bei einem selbst. Es gibt natürlich so ein paar Legenden um den schlechtesten Film aller Zeiten. Also Schläferz natürlich, Plan 9 aus dem Weltall, Plan 9 von Ed Wood. Ich habe den neulich erstmal wieder gesehen auf der großen Leinwand beim Filmfest in München, bei einer Schläferz-Veranstaltung. Das ist schon absurd, aber das ist natürlich ein ganz anderer historischer Kontext, in dem der Film gespielt hat. Der hat ja einfach Kultstatus im Nachhinein bekommen. Ganz ähnlich wie auch The Room, der vor ein paar Jahren, vorletztes Jahr nochmal so eine Art Comeback hatte, weil James Franco einen Film über The Room gemacht hat. Disaster Artist, quasi das Making-of dazu. Da habe ich mir dann The Room auch nochmal angeguckt auf YouTube. Das sind schon Filme, die wehtun, aber die natürlich ganz bewusst wehtun, weil wir heute eine ganz andere Filmrezeption haben als zur Entstehungszeit.
Ja, es gibt aber auch Filme, die wollen schlecht sein oder zumindest schlecht wahrgenommen werden, oder? Also so Trash.
Ja, also ich finde das auch immer schwierig. Also es gibt da irgendwie, es gibt Filme, die schlecht sind, da mag ich vielleicht den Regisseur oder die Regisseurin nicht. Da spielen Schauspieler mit denen ich nichts anfangen kann. Und dann gibt es natürlich diese Trash-Kategorie, da fällt Sharknado natürlich rein, wobei ich glaube, ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der noch nie in seinem Leben einen Sharknado-Film gesehen hat.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Ah, sehr gut, dann sind wir schon zu zweit. Aber also selbst... ja, Michael Bay macht schlechte Filme. Der hat mal gute gemacht, aber der macht in der letzten Zeit irgendwie immer mehr schlechten Scheiß. Also Transformers ist für mich absoluter Trash. Oder letztes Jahr war im Sommer der Hit Mac, dieser Hai-Film mit, mit Jason Statham. Der ist natürlich an Absurdität nicht zu überbieten. Wobei ich glaube, er schafft es tatsächlich in diesem Sommer, weil im August kommt noch Crawl. Da habe ich jetzt bisher nur den Trailer gesehen. Über eine Flut, ich glaube, irgendwo in New Orleans, und dann gibt es auf einmal Krokodile im Wasser. Das sind natürlich Filme, da ist klar, dass sie keinen Oscar gewinnen wollen. Da wird es am Ende vielleicht für eine goldene Himbeere reichen.
Was ist denn für dich ganz persönlich, was ist der Film, den du am schlimmsten findest, den du nicht gucken kannst, wo du denkst so, ne, wirklich, geht nicht?
Habe ich eigentlich gar nicht. Also ich versuche eigentlich jedem Film eine Chance zu geben und quäle mich auch durch, Filme durch. Es passiert ganz, ganz selten, dass ich früher rausgehe, weil ich einen Film so schlimm finde. Wenn wir mal im deutschen Kino uns umgucken, da haben ja kategorisch einige von vornherein das Label schlechter Film, also die einfach den deutschen Film nicht mögen. Da war für mich im letzten Jahr, fällt mir gerade ganz spontan Hotdog ein, von und mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Das war wirklich an Schlechtheit nicht zu überbieten, weil es auch einfach sexistisch war, es war rassistisch. Da war irgendwie alles drin, was ich 2019 nicht mehr sehen will im Kino. Und ich habe persönlich auch ein Problem bekommen mit den Filmen von Nicholas Winding Refn. Das liegt aber auch einfach daran, dass er mir im Interview mal gesagt hat, dass Frauen in erster Linie dazu da sind, um gut auszusehen. Und das die primäre Funktion von Frauen ist. Finde ich auch schwierig. Seitdem mag ich oder gucke ich seine Filme einfach anders. Aber ich überlege gerade, ich glaube, so mit einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, ist der Compilation-Film Berlin, I Love You, weil bei dem auch einfach nichts stimmt. Also 10 Episoden über Berlin, eine belangloser als die andere. Da liegt es einfach daran, da hat der Film mit Berlin überhaupt nichts zu tun. Der könnte auch in Wanne-Eickel spielen, wenn es in Wanne-Eickel einen Fernsehturm gäbe. Das sind einfach, da habe ich dieses Jahr zum Beispiel sehr gelitten.
Was macht für dich denn also einen besonders schlechten Film aus vielleicht? Welche Zutaten braucht es dafür?
Das müssen gar nicht mehrere Zutaten sein. Ich glaube, das variiert. Also das kann einmal natürlich ein Drehbuch sein, was von vorne bis hinten nicht stimmt. Einfach schlecht geschrieben. Das können die Schauspieler sein, die vielleicht ja doch eher talentfrei sind als mit Talent gesegnet. Das kann eine schlechte Regieleistung sein. Also wenn man halt in Minute 5 merkt, dass der Regisseur seinen eigenen Film nicht im Griff hat. Das kann, also es gibt ja irgendwie die gute alte Hollywood-Regel, es kann kein schlechtes, aus einem schlechten Drehbuch kann kein guter Film werden, aber aus einem guten Drehbuch kann ein schlechter Film werden. Und das ist dann natürlich immer der Regie zu verdanken. Insofern finde ich, dass es ganz oft wirklich schon, also wenn das Buch nicht gut ist, dann hat der Film auch selten eine Chance.
Also dann tatsächlich doch der Inhalt und die Geschichte im Vordergrund für das
Gelingen. Ja, natürlich, du kannst eine super Geschichte haben und die irgendwie Special Effects braucht und die Special Effects sind kacke, dann kann es auch kein guter Film werden. Aber die teuersten Special Effects können über eine schlechte Geschichte nicht hinwegtäuschen. Das ist irgendwie, merk ich auch immer wieder.
Ja, wird häufig versucht, habe ich den Eindruck.
Es wird häufig versucht. Also es ist auch, fällt mir jetzt gerade noch ein Beispiel ein aus dem letzten Jahr, Peter Jacksons Mortal Engines. Also er hat ja nicht Regie geführt, der hat das Ding nur produziert. Aber da hat alles Geld der Welt und auch ein großartiger Produzent nicht geholfen, um über ein absolut hanebüchen und löcheriges Drehbuch hinwegzukommen.
Meinst du, es gibt dann so einen Moment irgendwie, wo dann in der Produktion oder am Set oder das muss ja den Menschen, die dort mitwirken, irgendwie klar werden. Meinst du, es gibt dann so einen Moment, wo die dann dastehen und sagen, Mist, das haben wir versemmelt irgendwie nach der Hälfte, jetzt müssen wir es zu Ende machen?
Das ist eine total spannende Frage. Ich treffe durch meinen Beruf bedingt doch auch das ein oder andere Mal Regisseure und auch Schauspieler und ich versuche irgendwie immer rauszufinden, also wenn, die sind ja auch nicht doof. Also die gucken den Film ja genauso wie wir und die, wir wollen ja in erster Linie von einem Film unterhalten werden und ich bin mir immer nicht, also es muss ja diesen einen Moment geben, wo man vielleicht auch als Schauspieler irgendwie schon am Set merkt, oh Gott, das wird überhaupt nichts. Ich mache hier jetzt noch Dienst nach Vorschrift und hoffe, mich wird auf diesen Film nie wieder jemand ansprechen. Bei Regisseuren glaube ich, dass die teilweise manchmal wirklich so eine Berufsblindheit haben, dass sie das überhaupt nicht mehr merken, dass sie da so drinstecken, sich ja auch jahrelang damit beschäftigt haben und dann zu sehr mit der Materie vertraut sind, als dass sie irgendwie reflektieren können, dass das, was sie da gerade machen, ein Verbrechen an der Filmgeschichte ist. Bei Schauspielern kann man es irgendwie immer noch mal so ein bisschen ablesen, hinterher, wenn man Interviews mit denen macht, wie schnell die vom Film weg zu anderen Themen kommen wollen. Mhm. Weil wenn sie nicht über den Film reden wollen, dann war klar, sie wissen selber, dass das, was worüber man hier reden soll, nicht wirklich beredenswert ist.
Mhm. Es gibt ja, für viele Menschen sind nicht nur die Filme am Kinobesuch oftmals ein Graus, wenn man das Pech hat, in den schlechten reinzukommen, sondern der Kinobesuch an sich, also vor allem die anderen Menschen. Du bist ja jetzt ziemlich häufig im Kino, würde ich mal sagen. Also sicherlich in einem Monat häufiger als die meisten in 10 Jahren. Ist das für dich auch so, die Menschen stören beim Kinobesuch oder gehört es dazu?
Ja, da habe ich halt das große Privileg, in Pressevorführungen gehen zu können, wo in der Regel die Leute wissen, wie man sich benimmt. Also es wird nicht mit Popcorn geraschelt morgens um 10. Das liegt, das ist der Tatsache geschuldet, dass es morgens um 10 einfach noch kein Popcorn gibt. Die Leute konzentrieren sich schon auf den Film, haben ihre Handys aus, lassen die meistens auch in der Tasche und reden nicht. Das ist schon für mich die angenehmste Art und Weise, einen Film zu gucken. Also je leerer das Kino ist, desto wohler fühle ich mich eigentlich. Das ist passiert ganz, ganz selten, dass ich mal irgendwie wirklich alleine im Kino sitze. Besteht natürlich auch immer die Gefahr einzuschlafen, wenn man niemanden neben sich hat, der einen dann mal kurz anhaut. Ich versuche es tatsächlich zu vermeiden, in normale Kinos zu gehen. Weil ich, wenn ich es mal tue, immer wieder entsetzt davon bin, wie das Verhalten von einigen im Kinosaal ist. Also, dass dann halt gefühlt wirklich das Handy die ganze Zeit draußen ist, dass man den Film durchkommentiert. Also für mich ist wirklich, also ich sage auch Leuten, mit denen ich ins Kino gehe, ich wünsche, wenn der Vorhang aufgeht, viel Spaß. Und dann wird den Film über geschwiegen. Klar, es gibt auch Filme, da macht es Spaß, die mit Publikum zu sehen. Also irgendwie eine gute Komödie. Zum Beispiel die beste Komödie für mich in diesem Jahr bisher, Good Boys von den Machern von Bad Neighbors. Seth Rogen hat da seine Finger im Spiel. Das ist eine Komödie, die macht, glaube ich, schon mit Publikum fast mehr Spaß, weil man einfach diese Kollektiverfahrung des gemeinsamen Lachens hat. Nicht, dass man jetzt irgendwie gucken muss, wann man lachen muss und wann nicht, sondern einfach da macht es schon mehr Spaß. Also was ich ja manchmal auch so, das erlebe ich immer wieder auf Festivals, dass sich Dynamiken beim Gucken eines Films entwickeln. Also dass irgendwann die Stimmung kippt. Es gab ja diese sagenumwobene Pressevorführung von Toni Erdmann in Cannes, da war ich leider nicht dabei, wo sich ja wirklich im Saal so die Dynamik entwickelt hat, dass dieser Film mehr oder weniger auf den Händen aus dem Saal getragen wurde. Also das als Positivbeispiel. Ich habe es aber auch irgendwie schon erlebt in Filmen, in denen ich versuche immer möglichst wenig mich über einen Film vorher zu informieren und mich wirklich vom Werk überraschen zu lassen, beziehungsweise darauf einlassen zu können. Da habe ich es auch schon erlebt, gerade auf Festivals, dass irgendwann die Stimmung kippt und man merkt, das, was hier gerade passiert, ist eigentlich absurd und dadurch auch ein Film vielleicht in einem anderen Dispositiv eine andere Erfahrung gewesen wäre. Also wir hatten mal, auf der Berlinale war das, eine Pressevorführung von Das finstere Tal, der danach auch, glaube ich, mehrere deutsche Filmpreise gewonnen hat. So ein österreichischer Western mit Tobias Moretti und Sam Riley. Und da wurde in meiner Pressevorführung nach 5 Minuten peinlich gelacht. Und das hat sich natürlich irgendwie auf den Saal übertragen. Dass irgendwann diese Fremdschämmomente tatsächlich als kollektive Erfahrung vom ganzen Saal getragen werden.
Jetzt gibt es ja so Filme, da ist eigentlich Konvention, dass die sehr schlecht sind oder als sehr schlecht gelten. Sowas wie Die Legende von Aang oder so Catwoman mit Halle Berry. Aber manchmal hat man ja so einen Film, den alle schlecht finden, den man aber selber ganz gern mag. So ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig. Bei mir wäre das, Sucker Punch von Zack Snyder. Hast du auch sowas? Oh. Ja.
Also erstmal natürlich Schelte für Sucker Punch. Ich überlege gerade. Also ich hatte, das darf man eigentlich auch gar nicht zu laut sagen, ich bin Fan der frühen Transformer-Filme. Und ich habe auch eine Schwäche für Fast and Furious.
Okay.
Ich weiß, ich lehne mich hier gerade sehr weit aus dem Fenster, aber das ist für mich halt irgendwie wirklich so reine Unterhaltung und das brauche ich manchmal auch. Also wirklich ins Kino gehen, Hirn abgeben und 2 Stunden lang dabei zu gucken, wie muskelbepackte Männer sich in ihrer Testosterongeschwängertheit gegenseitig überbieten wollen. Das ist natürlich relativ platt, aber so ein richtig, ich überlege gerade, so ein richtig, richtig Guilty Pleasure Film, habe ich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Also das spricht jetzt nicht unbedingt für meinen Filmgeschmack. Aber da fällt mir spontan nichts ein.
Aber ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Wir hatten letztens zu Hause auch so das Bedürfnis, uns so ein paar Liam Neeson-Filme anzuschauen, die ja eigentlich alle denselben Plot haben. zumindest die letzten. Aber das haben wir dann so 3 durchgeguckt. Einfach nur so.
Ja, aber das ist manchmal sein. Es muss manchmal sein. Also es gibt auch so ein paar Filme, also diesen Quall zum Beispiel, da freue ich mich ein bisschen drauf. Es kommt Ende August, kommt Angel Has Fallen, der nächste Film mit Gerard Butler, nachdem er den amerikanischen Präsidenten und London gerettet hat. Ich weiß nicht, was er dieses Mal retten muss, wahrscheinlich das Weltall. aber ich freue mich ein bisschen drauf. Also weil Gerard Butler hat es ja ähnlich wie Liam Neeson auch geschafft, so ein eigenes Trash-Genre mit seinem eigenen Namen zu kreieren. Das sind so Filme, die ich auch zwischendurch einfach mal brauche.
Und er braucht ja auch zum Geld verdienen so ein bisschen. Und das dann stimmt. Gibt sich aber auch, dann gibt sich auch Morgan Freeman für sowas her. Also so, ja, anscheinend gibt es da eine Zielgruppe.
Ja, ich glaube, es gibt eine Zielgruppe von gealterten Hollywood-Stars, die auf den letzten Metern merken, dass er sparte, reicht nicht.
Das ist eine These. Also es gibt ja auch manchmal solche Filmreihen, die so ein bisschen in Verruf geraten. Also ich weiß noch, zu meiner Schulzeit war das immer ganz schlimm, also führte kein Weg rein, Twilight. Da wollte man sich am liebsten gar nicht mit beschäftigen.
Ja, aber also bei Twilight ist ja tatsächlich, also die Filme haben schon, also finde ich, eine Daseinsberechtigung. Ich kenne auch tatsächlich Leute, die Twilight-Filme gut fanden. Also jetzt nicht unbedingt auch, ja. Filmkritiker, aber die zielen natürlich auf ein ganz bestimmtes Publikum. Also diese klassischen Zielgruppenfilme, da ist Fast and Furious wahrscheinlich das Pendant zu den Twilight-Filmen. Aber immerhin, also man kann über Twilight viel denken, aber Kristen Stewart und Robert Pattinson haben sich im Nachhinein als ganz passable Schauspieler herausgestellt. Das ist bei den Harry-Potter-Schauspielern nicht bei allen der Fall.
Das stimmt wohl, ja. Du hast ja jetzt wirklich den Überblick. Du siehst sehr viele Filme, bist viel bei Festivals unterwegs. Würdest du sagen, siehst du heute mehr schlechte Filme oder mehr gute?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube natürlich, dass sich meine eigenen Maßstäbe über die Jahre verschoben haben, dass vieles, was vielleicht für, oh Gott, das klingt jetzt, als sei ich so alt, aber dass ich habe eine, in vielen Bereichen merke ich das, dass ich eine andere Toleranzgrenze habe. Also das ist einmal die Toleranzgrenze, was Gewalt angeht, dass ich an viele Dinge irgendwie gewöhnt bin, mich nicht mehr so schnell irgendwie, mich nicht schocken kann. Und dass ich natürlich auch bei einigen Filmen denke, langweilig habe ich schon 100-mal gesehen. Aber ich finde auch, also schlechte Filme haben genauso eine Daseinsberechtigung wie gute Filme. Also ich sehe auch gerne mal einen schlechten Film. Ich sehe auch gerne mal so einen richtig schlechten Film, weil ich dann einfach die guten wieder richtig zu schätzen weiß.
Das sind hoffnungsvolle Aussichten. Danke dir für das Gespräch.
Gern geschehen.
Das war also mein Interview mit Anna Wollner und jetzt gleich die Frage an euch. Guilty Pleasure als Stichwort, also Filme, die jeder andere hasst, ihr aber dann doch irgendwas dran findet. Habt ihr sowas, Antje?
Ja, ich habe jetzt gerade sehr lange überlegen müssen, was jetzt so Guilty Pleasure Filme für mich sind. Bin auf 2 Sachen gekommen. Also erstmal, ich mag gerne Fantasy-Filme, um abzuschalten. Also das ist wie so Fantasy-Romane lesen, einfach mal so aus der Realität weg. Und da habe ich durchaus auch immer noch so weniger kritische Herangehensweise. Also ich gucke mir auch an einem Sonntag, der verregnet ist, mit einer Tasse Kakao gerne die Geheimnisse der Spiderwigs an oder der Goldene Kompass Oder also das sind halt auch so, ich sag jetzt mal so Mittelklasse-Fantasy-Filme, die jetzt nicht besonders gut sind. Sie sind jetzt aber auch nicht grottenschlecht, aber es gibt halt sehr, sehr viele Fantasy-Fans um mich rum, die sagen, boah, nee, geht gar nicht. Kann man sich nicht angucken. Und da denke ich mir so, ach, aber für einen Sonntag, der verregnet ist, ist das schon mal ganz nett. Und was mir auch sofort gekommen ist, weil sie auch so von Sexismus geredet hat und so, ist, ich war sehr, sehr lange ein übelster Tarantino-Film-Fan, also Kill Bill, Death Proof, Pulp Fiction, das waren für mich immer so Kick-Ass-Frauen in diesem Film. Und ich habe vor kurzem jetzt aber in der New York Times ein Interview mit Uma Thurman gelesen und diese ganzen Drumherum-Geschichten, wie diese Filme entstanden sind, wie Tarantino mit Uma Thurman umgegangen ist, dass Harvey Weinstein das produziert hat, dass sie eine der ersten Vergewaltigungsopfer von Harvey Weinstein war und so. Und dann sitze ich so da und denke so, kann ich es mir nicht mehr angucken. Leider Gottes sind die Filme aber gut. Aber wenn man das dann mit so einem anderen Informationskontext guckt, kann ich es mir eigentlich ohne ein schlechtes Gewissen nicht angucken. Weil das, da passt irgendwie die Aussage des Films mit dem Hintergrund, wie es entstanden ist, nicht zusammen.
Aber wirst du dann noch in die neuen Tarantino-Filme dann gehen?
Nein. Aber ich werde mir trotzdem, wie heißt das jetzt?
Once Upon a Time
in Hollywood werde ich mir zu Hause angucken, aber ich gebe dafür nicht mehr Geld aus. So, aber ich, also weil ich einfach sehen will, was er verarbeitet hat. Also er hat ja auch in Death Proof zum Beispiel, Rose McGowan wird doch dann hier von Stuntman Mike zu Tode gefahren. Das ist seine Verarbeitung der Dreherlebnisse, die Uma Thurman in Kill Bill hatte, gewesen, denn sie sollte irgendwie ein Auto fahren und hat dieses Auto gegen eine Palme gesetzt, hat sich damit die Knie zertrümmert und Nacken kaputt gemacht. Und das hat er dann in, das finde ich so absurd und widerlich, eigentlich hat das dann in Death Proof verarbeitet, mit welcher Aussage auch immer. Also das ist halt so ein Ding, wo ich dann da sitze und denke, ich möchte gerne wissen, was er versucht in Once Upon a Time in Hollywood zu verarbeiten, denn er ist ja in diese ganze Harvey Weinstein-Geschichte mit involviert gewesen und er war ein Mitwisser und ich möchte gerne wissen, teilt er jetzt gegen Hollywood aus? Ist er selbstkritisch genug oder ist er einfach nur eine feige Sau? Und deswegen will ich diesen Film gucken. Das ist der einzige Grund eigentlich. Ja,
ja, dann wird er, glaube ich, der Film auf jeden Fall dir eine Antwort geben.
Er ist eine feige Sau, vermute ich.
Ja, das sage ich jetzt. Das ist ja doch dann deine Interpretation.
No Spoiler.
Ja.
Aber Martin grinst zu viel Sand.
Ja.
Das macht er immer.
Das stimmt auch wieder. So, Anna, hast du was?
Ich musste auch sehr lange in meinem Kopf kramen, weil ich aktuell ja nicht so viel zum Film gucken komme. Das heißt, wenn ich einen Film gucke, dann ist es eher, weil ich weiß oder Hoffnung habe, dass er gut ist. Ich habe früher total gerne jegliche Tanzfilme angeguckt und die sind eigentlich immer schlecht.
Oh ja.
Ganz doll schlecht.
Also Step Up.
Step Up. Step Up to the Streets. und noch schlimmer wahrscheinlich dann so diverse Cheerleader-Filme. Girls United 1 yeah. bis, ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind, aber es sind bestimmt ein paar. Und ich weiß aber nicht, was passieren würde, wenn ich die jetzt angucken würde. Dann würde ich wahrscheinlich in Selbstscham vergehen, keine Ahnung.
Aber solche Filme haben wir dann auf jeden Fall ja mit der Choreografie, dann machen sie ja was ziemlich Gutes. Also yeah. wenn auch alles drumherum schlecht ist, ja. aber bei Step Up und bei den Cheerleader-Filmen genau. ist
aber
ja dann
auch
die,
eine Entschuldigung.
Aber dafür guckt man sich ja dann an, um das zu sehen. Ne?
Ja. Danke, dass du mich noch ein bisschen in okayes Licht rückst. ich hab früher viel getanzt und so, deswegen hat mich das, glaube ich, auf der Ebene ein bisschen interessiert, auch wenn die Handlung grauenhaft war. Und weil Antje gerade gesagt hat, so bei einem verregneten Sonntag und Fantasy-Filme, ich weiß nicht, ob das so richtig Guilty Pleasure sind, aber manche Filme sind ja auch nicht so gut. Es ist so, Harry Potter-Filme geht immer. Wenn es einem schlecht geht und es regnet und man ist krank
aber
oder so.
Aber eine Lanze für Harry Potter-Filme. Sie sind echt gut gemacht.
Ja, das so. Stimmt.
Also, ne, nicht so wie die anderen Fantasy-Filme, die halt, also.
Aber es ist ja so dieses, manche Filme sind besser als die anderen in der Reihe, sag ich mal. Also gerade so, wenn man sich heutzutage die ersten anguckt, dann
also es
denkt
gibt
man sich an manchen Stellen ja schon so.
Man neigt auch dazu, das ein bisschen zu romantisieren, glaube ich.
Ja. Ja, also die Bücher sind immer besser und daran wird sowieso. Da ist auch nichts dran zu rütteln. Und
bevor wir jetzt in unserer Hassfolge anfangen zu schwärmen, Martin, dein Guilty Pleasure.
Ich habe auch schon länger überlegt. Also mir wurden dann, weil es auch in deinem Interview auch genannt wurde, Lukas, also auch Fast and Furious, muss ich auch sagen, dass es ab dem fünften Teil bei mir schon so eine Guilty Pleasure geworden ist, weil die wirklich so bekloppt interessante Action-Szenen sich immer ausdenken. Und da muss ich sagen, da ist ja auch hinter eine wirkliche Craft, würde Til Schweiger sagen. Weil zum Beispiel habe ich letztens erfahren, dass die im fünften Teil ist ja so, dass die in Tresor mit zwei Autos durch Sao Paulo, glaube ich, ist es, fahren und der alles zerstört auf seinem Weg. Die haben uns quasi so zwei Ketten an den befestigt und fahren den dann durch Sao Paulo, den riesigen 30 Tonnen schweren Tresor. Und das ist tatsächlich echt, was man dort sieht. Das ist wirklich ein Tresor. Also es ist ein Auto, um den drumherum ein Tresor gebaut wurde. Und das fährt jemand dann quasi. Und das ist nicht alles Computereffekte, was da machen. Und es gibt zum Beispiel im siebten Teil, da sind so 10 Autos, Sportwagen, die in einem Flugzeug runtergeschmissen werden und die dann mit so einem Fallschirm auf einer Straße landen und dann weiterfahren. Und da würdest du auch denken, ja, okay, das ist digital oder so, aber das ist auch echt, die haben wirklich da diese Autos da aus dem Flugzeug geschmissen.
Was?
Und das ist halt ähnlich wie auch dann bei Mission Impossible, wo die dann halt so krass Stunts einfach machen und ich daran so Spaß habe, das zu sehen, auch wenn dann handlungsmäßig und figurenmäßig da auch sehr viel problematische Dinge dabei sind, ich das aber so unterhaltsam finde. Und was ich dann auch noch nennen würde, wäre vielleicht, auch wenn ich selber gar nicht so unbedingt, weil Guilty Pleasure hat ja immer was, an sich ist schlecht, aber ich finde Pacific Rim, finde ich einen verdammt guten Film.
Ja, ist er, schöne, gute Action.
Weil das, was er sein will, das schafft er grandios, aber es gibt sicherlich viele, die sagen, der ist einfach strunzdumm, was vielleicht auch stimmt. aber ich finde halt, dass der ist so meisterhaft inszeniert, gerade im Vergleich mit Transformers in Bezug der Action-Szenen, wo ich habe schon ein paar Mal, glaube ich, beim Filmmagazin gesagt, dass man bei Transformers die Action einfach nichts erkennt, weil die Kamera überall ist und es alles viel zu viel ist und der Film viel zu lang geht, immer 3 Stunden fast und dass du dann irgendwann die 33.000. Explosion, die ja nichts mehr gibt und Pacific Rim versteht das so gut, Action und Spannung innerhalb eines einzelnen Kampfes zu inszenieren und dir so die Kraft vor diesen Robotern zu geben, auch wenn die ganze Prämisse halt übelst dumm ist, dass wenn riesige Monster die Erde angreifen, klar, dann bauen wir riesige Roboter.
Ja,
das ist das Erste, was ich machen würde.
Aber es funktioniert ja trotzdem, weil sich halt ein Beispiel nimmt an diesen ganzen guten Kaiju-Geschichten, die ja auch funktionieren, weil sie halt auch emotional sind ein Stück weit und weil sie das miteinander verbinden und es ist nicht nur dummes Draufgekloppe ist, wo dann mal irgendein Roboter was Lustiges sagt.
Ja. So. Und wenn man halt weiß noch, dass Guillermo del Toro, der Regisseur, halt so ein riesiger Kaiju-Fan ist und es so Videos von ihm gibt, wie er in Japan sich halt so ein Kaiju-Museum angeht und er dann wie so ein kleines Kind, oh mein Gott, oh mein Gott, und da und da.
Aber
so
Guillermo del Toro super. Erzählt an sich gut Geschichten.
Ja.
Also er ist ein Geschichtenerzähler, sagt er ja selber auch immer. Das ist keiner halt gut in der Action. Vielleicht kommt das diesem Action-Ding zugute.
Ja, weil er liebt halt wirklich die Monster. Und das ist halt bei so einem Film ist das übelst wichtig, dass man das merkt. Und halt die Roboter, dass er das halt dafür, dass er das wirklich atmet, dieses, was der Film sein will.
Da sind wir auch bei was, was mich so total stört, nämlich einzelne Gewerke, wenn die schlecht sind oder wenn die schlechte Arbeit gemacht haben, dann bin ich schon raus. Das ist, macht ihr euch immer so ein bisschen drüber lustig, wenn wir ins Kino gehen, aber das ist bei mir wirklich CGI. Wenn das,
ja. Ich hab drauf gewartet.
Das war bei Dunkirk. Ich weiß es noch so genau.
Also, Lukas, ich verstehe es immer noch nicht.
Also, die Situation war folgende: Wir gucken uns Dunkirk an. Ich finde den Film, er hat noch andere Probleme, aber da war am Anfang, als die am Strand sind, als man das erste Mal diesen Strand sah, stand irgendwo im Hintergrund eine Kiste rum. Und man sah einfach nur, das ist keine echte Kiste, die ist da irgendwie noch, die ist vom Praktikanten da hinten reingemacht worden, mit Blender irgendwie hinten reingerendert und da war ich raus, habe ich gedacht, Alter, das kannst du nicht bringen, wenn du hier so eine Multimillion-Dollar-Produktion machst, irgendwie nach Interstellar, der ja wirklich visuell top ist, dann dich da hinzustellen, so eine Kiste da, das geht nicht. Geht einfach
faszinierend.
Nicht.
Also ich hab mir auch mal angeguckt und ich sehe nicht unbedingt, dass das so eine offensichtliche CGI-Kiste ist, die so runterreißt. Aber was man ja auch noch, wir hatten ja vor ein paar Wochen haben wir auch einen Film gesehen, der auch durch sein CGI sehr auffällig war. Hm. Du hast ja nicht so gutes CGI. Ist das bei dir auch so ein Guilty Pleasure? Aquaman?
Oh. Ja, auf dem Steg. Auf dem Steg.
Ja, also man muss sagen, da ist ja Aquaman, ist ja sein Ziehvater, ist ein Leuchtturmwärter. Deswegen ist der Leuchtturm eine ganz wichtige Location für den Film. Hm. Und der steht halt mehrmals auf dem Steg, Aquaman und sein Vater. Und dieser Steg ist einfach CGI. Komplett. Also die haben nicht auf dem echten Steg das gedreht.
Ja,
und das siehst du.
Man sieht das fast immer.
Muss man wissen, Stege sind sehr, sehr teuer. beim Setdesign.
Sehr teuer.
Und deswegen konnte man sich halt für diesen Film nicht leisten, noch einen Steg zu bauen.
Nicht mal. Aber ist das preiswerter, so einen CGI? Also ganz ehrlich, ich glaube das nicht.
Wahrscheinlich haben sie gesagt, boah, wir haben das Studio jetzt gemietet, dann lass es halt auch noch vor dem Greenscreen
drehen. Ich habe keinen Bock jetzt noch dahin zu fahren.
Ja,
das finde ich aber bei ganz, ganz vielen Filmen schwierig. Also gerade wenn es auch so, also bei Fantasy ist das ja auch sehr, sehr beliebt, dass dann die Schauspieler in so einer Greenbox stehen und dann halt so tun, als würden sie irgendein Tier anfassen und das wird dann halt computeranimiert da irgendwie reingebaut. Das finde ich auch ganz schwierig, weil ich finde, man sieht das immer, dass es nicht echt ist. Mhm. Es kommt halt nicht die Emotionen rüber. Ich finde, das hat man auch bei den Star Wars Filmen gemerkt. Die erste Trilogie war halt wirklich noch so richtig mit Special Effects. Da gab es richtige Props, da gab es richtige Roboter, die da, oder Menschen in Kostümen, die da eingebaut wurden. Und das hatte halt viel mehr Natürlichkeit als dann diese zweite Trilogie, wo halt extrem viel schlecht auch computeranimiert wurde und da dieser ganze Esprit einfach verloren ging.
Und ich finde, das funktioniert halt, wenn du es mischt. Also wenn du halt wirklich, wenn du einen guten, das haben sie, deswegen sind zum Beispiel, finde ich jetzt, die ersten Iron Man Filme immer noch gut anguckbar.
Ja.
Weil die da gesagt haben, nee, wir wollen eben nicht hundertprozentig CGI machen, sondern wir bauen gewisse Teile eben und kombinieren das dann miteinander. Und dann sieht's gut aus.
Das Faszinierende ist ja, dass er bei der zweiten Star Wars Trilogie, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass die ja eigentlich tatsächlich mit sehr, sehr vielen Miniatursets und auch Figuren gearbeitet haben, mit echten Figuren, nicht nur mit CGI-Charakteren. Wenn man sich mal Making-ofs anguckt, dann ist es faszinierend, wie sehr die doch sehr am Set noch gearbeitet haben. Mhm. Aber dass, wenn man den Film guckt, das überhaupt nicht rüberkommt und das alles total künstlich wirkt.
Ja.
Da sieht man, dass es auch viel auf Art-Design und Inszenierung halt drauf ankommt, damit du wirklich ein Gefühl für die Welt bekommst und es nicht so künstlich rüberkommt.
Und das macht zum Beispiel Planet der Affen, finde ich, ziemlich gut. Also alle drei.
Wir sind jetzt schon wieder beim, was gut ist.
Ja, Mist.
Ja.
Mist. Ja. Nee, dann reden wir da jetzt nicht drüber.
Also wir haben uns aus unserem Hass wieder raus.
Ja, wir sind so optimistisch veranlagt.
Ja, da merkt man dann halt doch deswegen, weil wir doch Filme lieben.
Unser Positive
deswegen,
Bias.
Deswegen kommen wir immer vom Hass direkt zur Liebe.
Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder?
Finde ich auch.
Ich finde das sehr gut. Dann, wir kommen vom Hass immer wieder direkt zur Liebe. Und so soll es hier beim Filmmagazin auch weitergehen in Zukunft. Anna, Antje, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns Gesellschaft geleistet habt. Uns nicht ganz alleine mit unserem Hass gelassen habt.
Gemeinsam hassen macht mehr Spaß.
Genau. Ja, anderen dann. Hass mitgebracht.
Ja. Und uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Martin, dass wir im nächsten Monat mit einer regulären Folge weitermachen. Ist auch schon geplant, worum es gehen soll. Wir verraten das aber wie immer noch nicht an dieser Stelle.
Nee, das ist immer eine Überraschung.
Schaltet einfach wieder ein, also abonniert diesen Podcast, schaut vorbei auf filmmagazin.audio oder bei Twitter, Facebook, Instagram, je nachdem, wo ihr uns finden solltet. Und jetzt noch ein ganz geheimer Hint für Menschen, die in Dresden leben. Bitte folgendes Datum vormerken. Ich hole mal den Flyer hier von hinten vor. Es gibt Flyer. Das erste ultimative Filmquiz wird stattfinden am Freitag, den 18. Oktober 2019 im Cineplex Rundkino. Ausgerichtet von uns, kann man sagen.
Wir haben uns ein paar Fragen überlegt. Und das Rundkino hat glücklicherweise dem zugestimmt, dass wir die auch präsentieren dürfen.
Ja, auf filmmagazin.audio/filmquiz findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Dort könnt ihr euch auch Karten buchen. Es ist eher eine Aufwandsentschädigung, also nicht mal eine Aufwandsentschädigung. Es kostet, du kannst ein Team anmelden, 4 bis 5 Leute, 10 € oder so. Also einfach nur, damit wir die Sachen, die wir investieren, wieder decken können. Es wird ein schöner Abend, glaube ich.
Ja. Und ich würde, wer das Filmmagazin kennt, kann sich schon mal die Fragen ist so ein bisschen vielleicht denken. Deswegen würde ich als Tipp einfach geben, ich würde mir nochmal jeden Tom Hardy-Film nochmal ganz genau angucken.
Ja, Martin ist nämlich fragenverantwortlich. Ja. So, damit wünschen wir euch einen schönen Monat. Habt viel Freude und schaut nicht zu viele schlechte Filme, aber manchmal muss auch das sein, würde ich sagen.
Eine Einfachtonproduktion 2019.